Manifest der Unabhängigkeit, erschienen im Juli 2026. Diese Buchbesprechung wurde mit KI-Unterstützung erstellt.
Stell dir mal für einen Kurzmoment folgende Szene vor. Ein CEO, der entspannt auf seiner 40 Millionen Dollar teuren Yacht, die gerade in der Sonne vor den Galapagos-Inseln ankert. Und während er da so liegt, verblutet in einem Krankenhaus in Boston eine 39-jährige Mutter auf dem Operationstisch.
Ein krasser Kontrast.
Absolut. Und ihr Leben hätte gerettet werden können, wenn eine einfache, ich glaube 200 Dollar teure medizinische Spule greifbar gewesen wäre. Aber der Schrank im OP war einfach leer, weil der Hersteller sie zurückgefordert hat.
Weil die Krankenhausrechnungen schlichtweg nicht bezahlt wurden, genau.
Richtig. Und auf den allerersten Blick haben diese beiden Ereignisse natürlich absolut nichts miteinander zu tun. Aber was wäre, wenn ich dir jetzt sage, dass ein und dieselbe finanzielle Mechanik im Grunde beide Schicksale besiegelt hat?
Und wir sprechen hier halt nicht von irgendwelchen tragischen Zufällen, sondern von einem hochgradig systematischen Vorgang. Also die Kausalität zwischen dieser Yacht auf der einen Seite und diesem leeren OP-Schrank, das ist quasi das Herzstück unserer heutigen Analyse.
Willkommen also zu unserer neuen Recherche. Wir haben da ein brandneues Dokument vorliegen, frisch aus dem Juli 2026. Es nennt sich das Manifest der Unabhängigkeit.
Genau. Verfasst von Guntram Schloss, das ist ein Vorstandsmitglied der Appella AG, also einem ziemlich großen deutschen Maklerverbund.
Und das Dokument ist, also man kann schon sagen, das ist eine regelrechte Streitschrift. So ein flammendes Plädoyer direkt aus dem Inneren der Finanzbranche.
Ja, total. Der Autor nimmt in diesem Manifest nämlich eine wirklich äußerst kritische Haltung gegenüber sogenannte Private Equity Investoren ein. Also Private Equity oder kurz PE, das bezeichnet ja außerbörsliches Eigenkapital. Und Schloss sieht in der Arbeitsweise dieser speziellen Finanzinvestoren eine ja existenzielle Bedrohung. Und zwar nicht nur für seine eigene Branche, sondern für das gesamte wirtschaftliche Ökosystem.
Er benutzt da ja auch diesen echt drastischen Begriff Karawanenkapitalismus, ne?
Richtig, Karawanenkapitalismus, ein sehr starkes Bild.
Um unsere Mission hier für die nächste halbe Stunde mal absolut klar zu definieren, wir sind heute nicht hier, um in diesem Streit irgendwie eine Seite zu wählen.
Nee, gar nicht.
Wir beziehen hier absolut keine eigene politische oder moralische Position zu Private Equity. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, in den, sagen wir mal, Maschinenraum dieses Manifests hinabzusteigen. Wir wollen die Vorwürfe des Autors, sein Weltbild und die Studien, die er da zitiert, einfach objektiv beleuchten und für dich aufdröseln.
Und wenn man diese Dynamiken begreift, dann versteht man plötzlich Zusammenhänge im eigenen Alltag völlig neu. Der Autor argumentiert nämlich, dass die Maklerbranche eigentlich nur ein Symptom ist. Die Methodik, die er da so scharf kritisiert, die wird auf die gesamte Wirtschaft angewandt.
Und das ist genau der Punkt, warum du, auch wenn du jetzt mit Finanzmaklern in deinem Leben nie was am Hut hast, hier unbedingt genauer hinhören solltest.
Absolut. Die Mechanismen, die dieses Manifest seziert, die liefern nämlich eine Erklärung dafür, warum die scheinbar kerngesunde Traditionsbäckerei bei dir um die Ecke plötzlich Insolvenz anmeldet. Oder wie Pflegeheime und Krankenhäuser von heute auf morgen ihre ganze Arbeitsweise radikal verändern.
Lass uns da vielleicht mal ganz vorn anfangen, also bei der nackten Mathematik. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das Manifest stellt ja das Marketing dieser PE-Firmen der Realität gegenüber. Da ist dann in Hochglanzbroschüren oft von Wachstumspartnern die Rede.
Ja, oder dass sie Synergien heben wollen. Das sind so diese klassischen Buzzwords. Schloss betrachtet dieses Vokabular als reines Framing, also quasi als sprachliche Nebelkerze. Um zu verstehen, warum er das so sieht, müssen wir uns das Kerninstrument von Private Equity ansehen, den sogenannten Leveraged Buyout, kurz LBO. Und das Faszinierende hierbei ist, der Begriff Wachstum kommt in der mathematischen Formel eines LBO überhaupt nicht vor. Es geht rein um Hebelwirkung.
Okay, ich versuche das mal für mich in so eine Alltagssituation zu übersetzen. Angenommen, ich finde dein Haus wunderschön und beschließe, okay, ich kaufe das jetzt.
Okay.
Ich habe aber kaum eigenes Geld. Also gehe ich zur Bank, nehme einen massiven Kredit für diesen Hauskauf auf, überschreibe diesen Kredit aber dann direkt auf deinen Namen.
Ja.
Ich zwinge dich also, den Kredit für den Kauf deines eigenen Hauses von deinem eigenen monatlichen Gehalt abzubezahlen. Und ich selbst stehe am Ende als Eigentümer im Grundbuch. Ist das im Grunde die Mechanik eines Leveraged Buyouts bei Unternehmen?
Das ist eine wirklich erschreckend präzise Übersetzung in die reale Welt. Genau das passiert da. die Schulden, die aufgenommen werden, um ein Unternehmen zu kaufen, die werden dem gekauften Zielunternehmen selbst als Verbindlichkeit in die Bilanz geschrieben.
Wahnsinn.
Ja, der Investor bringt nur einen ganz minimalen Bruchteil an echtem eigenem Kapital mit. Das Zielunternehmen muss fortan aus seinem laufenden, also operativen Geschäft nicht nur seine eigenen Kosten decken, sondern zusätzlich die Zinsen und die Tilgung für seinen eigenen Verkauf stemmen.
Aber ganz kurz, warum macht das ein Investor? Wenn das Risiko besteht, dass das Unternehmen unter dieser krassen Schuldenlast einfach zusammenbricht, da verbrennt der Investor doch am Ende sein eigenes Geld, oder?
Das könnte man meinen. Aber das ist der Clou an der Methode des sogenannten Asset Strippings.
Okay.
Das beschreibt Schloss im Manifest auch sehr detailliert. Der Investor minimiert sein eigenes Risiko, indem er sofort nach der Übernahme nach stillen Reserven sucht, um einfach schnell Bargeld aus dem Unternehmen zu ziehen. Ein ganz klassisches Instrument dafür ist das Sale-and-Lease-Back-Verfahren.
Also wörtlich übersetzt verkaufen und zurückmieten. Wie genau funktioniert das in der Praxis?
Stell dir vor, das gekaufte Unternehmen besitzt ein eigenes Bürogebäude oder eine Fabrikhalle. Das Gebäude ist schon lange abbezahlt, es kostet das Unternehmen monatlich nur noch den Unterhalt. Der PE-Investor ordnet nun an, dieses Gebäude an einen Dritten zu verkaufen, etwa an einen Immobilienfonds.
Mhm.
Das spült natürlich schlagartig zig Millionen in bar in die Kasse des Unternehmens.
Und ich ahne, was mit diesem Bargeld dann passiert. Das wird sicher nicht in neue, bessere Maschinen investiert.
Schön wär's. In der LBO-Logik fließt dieses Geld sehr oft als sogenannte Sonderdividende direkt an den Investor ab. Er hat seinen ursprünglichen kleinen Einsatz damit meist schon nach ganz kurzer Zeit wieder rausgeholt oder sogar vervielfacht.
Krass.
Und das Zielunternehmen hingegen, also die eigentliche operativ tätige Firma, die steht nun plötzlich ohne ihr eigenes Gebäude da. Um weiterarbeiten zu können, muss sie ihre eigenen, ehemaligen Hallen nun zu extrem horrenden Marktpreisen zurückmieten.
Also fassen wir die Cashflow-Situation von so einem Unternehmen mal zusammen. Es muss plötzlich extrem hohe monatliche Mieten zahlen für ein Gebäude, das sie mal gehört hat.
Richtig.
Und es muss zusätzlich diese gigantischen Kredite abbezahlen, mit denen es gekauft wurde. Das klingt für mich, als würde man einem Marathonläufer kurz vor dem Startschuss noch so ein 30 Kilo schweren Rucksack umschnallen. Wenn es da wirtschaftlich auch nur ein bisschen bergab geht, bricht er doch sofort zusammen.
Exakt, das ist der Punkt. Und der Autor belässt es da auch nicht bei bloßen Vermutungen, sondern untermauert das mit echten empirischen Daten. Er verweist auf eine umfassende Studie der Ökonomen Brian Ayers und Maidi Rastat.
Was haben die genau untersucht?
Die beiden haben über 470 große Leveraged Buyouts mal detailliert unter die Lupe genommen. Und das Ergebnis ist wirklich frappierend. Unternehmen, die über Private Equity und LBOs finanziert wurden, haben eine 10-mal höhere Wahrscheinlichkeit, in die Insolvenz zu rutschen, als vergleichbare Unternehmen ohne diese spezielle Konstruktion.
10-mal höher? Also, das ist ja keine statistische Abweichung mehr. Das ist ein eingebautes systemisches Risiko.
Genau. Und Schloss ergänzt das Ganze dann noch mit ganz aktuellen Zahlen des Private Equity Stakeholder Project. Im ersten Quartal 2025 betrafen demnach 70% der großen Unternehmensinsolvenzen in den USA von Private Equity geführte Firmen.
70%?
Ja, das ist ein massives Missverhältnis, wenn man bedenkt, dass PE ja nur einen kleinen Bruchteil der Gesamtwirtschaft ausmacht.
Wenn wir also sehen, dass ein etabliertes, alteingesessenes Unternehmen bei uns scheinbar aus dem Nichts implodiert, gibt uns dieses Manifest eigentlich ein völlig neues Raster, um das zu bewerten.
Mhm. Wir denken ja im Alltag oft, naja, die Produkte waren wohl nicht mehr gut genug oder das Management hat irgendwelche Trends verschlafen. Aber die Mathematik, die du gerade erklärt hast, die zeigt ja, dass das Unternehmen schlichtweg an seiner eigenen Finanzstruktur erstickt sein könnte. Und genau an diesem Punkt verlässt Schloss auch diese eher abstrakte Bilanzmathematik. Er wendet dieses Raster auf die harte, reale Welt an. Er nennt das den industriellen Kannibalismus. Und er bringt auch Fallbeispiele, wo diese finanzielle Extraktion wirklich fatale Konsequenzen für ganz normale Menschen hatte.
Er bringt da als Beispiel diese Bäckereikette Lila Bäcker. Der hatten, glaube ich, einst rund 500 Filialen und ging 2024 dann endgültig pleite.
Genau.
Aber hier muss ich jetzt mal kurz kritisch reingrätschen. Wenn eine Bäckerei in diesen Zeiten pleite geht, dann lesen wir doch in der Zeitung von explodierenden Energiepreisen, von teurem Weizen wegen irgendwelcher Krisen und dem brutalen Druck durch billige Supermarktbackwaren. Das sind doch normale makroökonomische Marktkräfte. Wieso schiebt das Manifest jetzt hier Private Equity den schwarzen Peter zu?
Die externen Krisen, also wie diese Energiepreise, die werden vom Autor auch gar nicht geleugnet. Sein Argument zielt aber auf die Widerstandsfähigkeit ab. Der Lila Bäcker wurde 2014 von einer Private Equity Firma, der Deutschen Beteiligungs AG, übernommen.
Okay.
Und laut den Darstellungen in dem Manifest wurden in den Jahren danach enorme Summen an flüssigen Mitteln aus dem operativen Geschäft abgezogen. Eben zur Bedienung der Kaufschulden und für diese Managementgebühren an die Investoren.
Ah, das heißt, Gewinne, die in den guten Zeiten erwirtschaftet wurden, die blieben überhaupt nicht im Unternehmen. Sie wanderten ab, anstatt Rücklagen für schlechte Zeiten zu bilden oder mal in effizientere Backöfen zu investieren.
So lautet zumindest die Analyse. Das Unternehmen wurde finanziell total auf Kante genäht, wie man so schön sagt. Es wurde auf maximale kurzfristige Effizienz getrimmt.
Verstehe.
Als dann die Weizen- und Energiepreise später tatsächlich durch die Decke gingen, da gab es einfach keinen finanziellen Puffer mehr. Die externen Krisen waren vielleicht der Auslöser, der den Patienten am Ende tötete. Aber das Immunsystem des Patienten wurde, laut Manifest, vorher durch den Leveraged Buyout systematisch zerstört.
Okay, wenn diese Methodik bei Mehl- und Backöfen angewandt wird, dann verlieren wir im schlimmsten Fall unsere lokalen Bäckereien. Das ist wirtschaftlich bitter, keine Frage. Aber der Text macht ja dann einen extrem harten Schwenk, wenn wir uns ansehen, auf welche Branchen dieses mathematische Modell heute sonst noch so angewandt wird.
Oh ja.
Wenn wir den Cashflow nämlich nicht mehr mit Brötchen generieren, sondern in der Daseinsvorsorge, also in Pflegeheimen. Hier wird es wirklich interessant und ziemlich bedrückend.
Hier erreicht das Manifest definitiv seine schärfste moralische Dimension. Für Private-Equity-Fonds sind Pflegeheime extrem attraktiv.
Warum gerade die?
Weil die Einnahmen dort sehr berechenbar und durch staatliche Pflegekassen oft garantiert sind. Es sind extrem stabile Cashflows. Schloss wird hierzu eine große Langzeitstudie des renommierten National Bureau of Economic Research, NBER, aus den USA an.
Bevor wir zu den harten Zahlen kommen, wie genau untersucht man sowas überhaupt?
Die Forscher haben sich die Sterberaten von Medicare-Patienten in Pflegeheimen angesehen und verglichen. Also was passiert vor und was nach einer Übernahme durch Private Equity. Und natürlich bereinigt um andere statistische Faktoren.
Und was kam dabei raus?
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass nach einer PE-Übernahme die Kurzzeitsterblichkeit der Patienten um 10% ansteigt. Hochgerechnet auf 12 Jahre entsprach das über 20.000 zusätzlichen Todesfällen in den untersuchten US-Einrichtungen.
Halt, Moment, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein bloßer Wechsel in der Eigentümerstruktur der Holdinggesellschaft eines Pflegeheims führt zu einem Anstieg der Sterblichkeit um 10%.
So ist es.
Wie sieht denn hier der Mechanismus aus? Die Investoren kommen ja nicht rein und drehen den Leuten den Sauerstoff ab. Wie tötet ein Leveraged Buyout ganz konkret Menschen?
Der Übertragungsriemen ist hier die Kostensenkung zur Schuldentilgung. Die größte variable Kostenstelle in der Pflege ist logischerweise das Personal, insbesondere die gut ausgebildeten, examinierten Pflegekräfte.
Ah.
Wenn diese reduziert werden, um Kosten zu sparen, hat das sofortige physische Konsequenzen. Die Studie belegt einen Anstieg von schweren Stürzen mit Verletzungen um 27,3%. Einfach weil niemand mehr da ist, der die Bewohner begleitet. Schwere Infektionen stiegen um 25%.
Und dann ist da ja noch dieser unfassbar zynische Aspekt der Medikation, den das Manifest zitiert. Das fand ich echt schwer zu lesen.
Ja, die Gabe von Antipsychotika stieg in diesen Heimen um 50% an. Schloss zitiert Quellen, die das als chemische Fessel bezeichnen.
Wahnsinn!
Wenn das Pflegepersonal ausgedünnt ist, dann fehlt schlicht die Zeit, sich intensiv um demente oder sehr unruhige Patienten zu kümmern. Die medikamentöse Ruhigstellung ist in der Excel-Tabelle billiger als eine echte Pflegekraft. Das Problem ist nur, bei älteren Menschen erhöhen diese Medikamente das Risiko für Schlaganfälle massiv.
Kostendruck übersetzt sich hier also 1:1 in Körperverletzung.
Genau.
Und das bringt uns, wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, unweigerlich zu der Szene, mit der wir diese Analyse heute begonnen haben. Dem Fall von Steward Healthcare. Das Manifest beschreibt das ja detailliert als den absoluten Tiefpunkt dieses Systems.
Steward Healthcare war der größte private Krankenhausbetreiber der gesamten Vereinigten Staaten, kontrolliert von der Private Equity Firma Cerberus Capital. Auch hier kam genau das Werkzeug zum Einsatz, das wir vorhin bei der Bäckerei besprochen haben, also Sale and Leaseback.
Okay, auch bei Krankenhäusern.
Ja. Die Krankenhäusergebäude wurden an einen Immobilienfonds verkauft. Stuart musste fortan horrende Mieten zahlen, um in den eigenen Operationssälen überhaupt arbeiten zu dürfen. Die Kliniken bluteten finanziell komplett aus.
Und während die Krankenhäuser da das Geld für die Miete zusammenkratzen mussten, hat der CEO, dieser Ralph De La Torre, laut Dokumenten des US-Senats unfassbare 81 Millionen Dollar an Dividenden für sich selbst aus dem Unternehmen gezogen. Davon kaufte er sich dann besagte Luxusjacht auf den Galapagos-Inseln.
Mhm.
Und auf der anderen Seite des Landes, in Boston, im St. Elizabeth's Medical Center, liegt diese Patientin Sungida Rashid auf dem Tisch und verblutet nach einer Entbindung, weil eine simple Embolisationsspule für ein paar hundert Dollar fehlt.
Der Text zitiert dazu einen Arzt aus der Klinik, der die Situation auf den Punkt bringt. Der Schrank war einfach leer, weil der Medizintechnikhersteller die Teile zurückgeholt hatte. Rechnungen wurden vom Krankenhaus nicht mehr bezahlt. Schloss nutzt diesen Fall, um wirklich die ultimative Konsequenz seiner These aufzuzeigen.
Nämlich?
Wenn Finanzmathematik die alleinige Herrschaft über das Gesundheitswesen übernimmt, dann werden Patientenleben zu reinen Datensätzen degradiert, die im Sinne der Schuldenbedienung quasi gelöscht werden können.
Puh. Angesichts dieser massiven, ich sag mal fast schon apokalyptischen Darstellung, stellt sich im dritten Teil des Manifests natürlich die große Frage nach der Verteidigung. Also, wie schützt man sich, sein eigenes Unternehmen oder seine Branche vor dieser Maschinerie?
Die Antwort des Autors lautet da, kompromisslose Unabhängigkeit und Skin in the Game.
Skin in the Game. Er leiht sich diesen Begriff ja von dem Risikoforscher Nassim Taleb. Das heißt, wörtlich übersetzt, die eigene Haut im Spiel haben. Schloss unterscheidet hier den Vollblutunternehmer vom Finanzmanager, richtig?
Ganz genau. Der Vollblutunternehmer vor Ort, der haftet mit seinem Ruf, seiner Unterschrift und am Ende seiner gesamten wirtschaftlichen Existenz. Trifft er eine fatale Entscheidung, bricht sein eigenes Leben zusammen.
Und der PE-Manager?
Wenn da ein LBO schief geht und ein Krankenhaus oder eben ein Maklerpool pleite geht, dann verliert der Manager in New York oder Frankfurt vielleicht seinen Jahresbonus. Im schlimmsten Fall ist es einfach ein abgeschriebenes Projekt in einem riesigen Fondsportfolio.
Mhm.
Die Asymmetrie des Risikos, das ist hier das Problem. Der Entscheider spürt die Konsequenzen seiner Entscheidungen nicht mehr selbst.
Der Autor verknüpft das dann ganz konkret mit dem rechtlichen Status von Finanzmaklern in Deutschland. Er bringt hier den Paragraphen 93 des Handelsgesetzbuchs ins Spiel. Was genau besagt der eigentlich und was bedeutet das für uns als Verbraucher?
Dieser Paragraph definiert den Makler rechtlich als den, Zitat, Sachwalter des Kunden.
Okay.
Das heißt, er steht gesetzlich auf der Seite des Kunden, nicht auf der Seite der Versicherung oder der Fondsgesellschaft. Er ist gesetzlich verpflichtet, den gesamten Markt zu screenen und das objektiv beste Produkt für seinen Kunden herauszusuchen.
Okay, verstehe. Aber jetzt spiele ich mal den Advokaten des Teufels. Wenn so ein riesiges Private-Equity-Unternehmen einen Maklerpool aufkauft, ändert das doch nichts an den deutschen Gesetzen. Der Makler ist juristisch immer noch der Sachwalter des Kunden. Ist dieses ganze laute Pochen auf Unabhängigkeit im Manifest nicht am Ende einfach nur ein extrem cleverer Marketing-Slogan des Autors, um seine eigene Firma, diesen unabhängigen Verbund, besser dastehen zu lassen?
Diese Skepsis ist beim Lesen solcher Dokumente absolut zwingend erforderlich, ja? Schloss argumentiert allerdings, dass die Untergrabung dieses Gesetzes viel, viel subtiler abläuft. Er nennt das den Lock-in-Effekt.
Wie funktioniert der?
Wenn ein PE-Investor einen Maklerpool kauft, muss er ja die Profitabilität steigern, um die Schulden zu bedienen. Wie macht er das? Er bietet dem Makler über die hauseigenen Softwareplattformen vielleicht nur noch jene Produkte an, bei denen der Pool die höchsten Margen einstreicht.
Ah, die Auswahl wird also künstlich verengt.
Ganz genau. Der Makler ist prozessual, technisch und administrativ so stark an diese IT-Systeme seines Pools gebunden, dass er einen Wechsel scheut. Er akzeptiert das verengte Angebot. Und in genau dem Moment, so die Argumentation von Schloss, verliert er seine Funktion als echter Sachwalter, weil er gar nicht mehr den besten Deal für den Kunden auf dem freien Markt suchen kann.
Um zu verdeutlichen, wie elementar diese Unabhängigkeit ist, zieht das Manifest dann eine Analogie, die man in einem Finanzpapier jetzt so wirklich nicht erwartet. Er vergleicht den Kampf der freien Makler mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776.
Ja, das ist ein gewaltiger Vergleich.
Ziemlich dick aufgetragen, oder?
Ja, aber er zielt auf ein sehr spezifisches Prinzip ab, nämlich die Gewaltenteilung. Die Gründerväter der USA etablierten ja damals Föderalismus und Checks and Balances, um absolute Macht in den Händen weniger zu verhindern. Also die bewusste Inkaufnahme von Reibungsverlusten. Ein kontrollierter Stillstand ist sicherer als die totale Effizienz einer Diktatur. Schloss überträgt dieses politische Prinzip jetzt auf den Finanzmarkt. Die Unabhängigkeit der vielen einzelnen Maklerunternehmen, das ist quasi die Gewaltenteilung der Wirtschaft. Sie ist das Schutzschild gegen die totale Ökonomisierung durch große Konglomerate. Es geht schlicht um das Recht, jederzeit Nein zu toxischen Produkten sagen zu können.
Okay, also was bedeutet das alles für die Art und Weise, wie wir Wirtschaft generell verstehen? Wenn wir diese Logik weiterdenken, landen wir unweigerlich bei der Frage, welches Wirtschaftsverständnis wir eigentlich haben. Wer heute ein klassisches BWL-Buch aufschlägt, der liest dort doch oft eine Rechtfertigung für extrem aggressives Marktverhalten, die auf Charles Darwin basiert.
Richtig.
Also Survival of the Fittest. Fressen oder gefressen werden, Konkurrenz belebt das Geschäft, der Schwache stirbt, der Starke überlebt und macht den Markt dadurch effizienter.
Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich ob wir Darwin überhaupt richtig verstanden haben. Und genau an diesem Punkt macht Schloss einen echt faszinierenden intellektuellen Schwenk. Er verlässt die Wirtschaftswissenschaften und geht in die Biologie, um dieses Darwin-Dogma zu attackieren. Er stellt die These auf, dass wir die Natur völlig falsch interpretieren.
Er sagt im Grunde, die Natur ist gar kein permanentes Schlachtfeld. Er zitiert da den Neurobiologen Joachim Bauer, der erforscht hat, dass das menschliche Gehirn bei gelungener Kooperation Dopamin und Oxytocin ausschüttet. Wir sind also biologisch quasi auf zellulärer Ebene auf Zusammenarbeit programmiert, nicht auf diesen rücksichtslosen Vernichtungskrieg.
Und Schloss geht da sogar noch tiefer in die Evolutionsgeschichte. Er verweist auf die Biologin Lynn Margulis und ihr Konzept der Endosymbiose. Das ist so der Moment, in dem das Manifest fast schon philosophisch wird.
Erzähl mal.
Vor über 2 Milliarden Jahren kam es auf der Erde zur sogenannten großen Sauerstoffkatastrophe. Bestimmte Bakterien produzierten plötzlich massenhaft Sauerstoff, der für fast alle anderen damaligen Lebewesen hochgiftig war. Ein globales Massensterben drohte.
Und die Lösung der Natur war Symbiose. Große Zellen haben die kleinen, giftigen Bakterien einfach in sich aufgenommen, ohne sie zu verdauen. Und daraus entstanden dann komplexe Zellen, also die Vorläufer aller Pflanzen und Tiere.
Genau.
Das ist, als ob die Welt plötzlich giftig wird und man entscheidet sich, den Feind als Mitbewohner aufzunehmen, der einem plötzlich die Miete zahlt und Energie liefert, anstatt ihn zu bekämpfen. Aber okay, Moment mal. Das klingt wunderschön und sehr romantisch. Wir sprechen hier aber über knallharte Finanzmärkte. Wir sprechen über Milliarden-Dollar-Hedgefonds, die schnelle Rendite sehen wollen. Und der Autor kommt mit Einzellern um die Ecke, die sich umarmen.
Ich verstehe die Skepsis.
Überlebt so eine blumige Metapher überhaupt den Kontakt mit der harten wirtschaftlichen Realität?
Der Autor nutzt diese Sauerstoffkatastrophe als Metapher für toxische Marktphasen. Die Natur hat die ultimative Krise nicht durch Vernichtung des Konkurrenten gelöst, sondern durch die Kombination von Stärken. Der vermeintliche Feind wurde integriert und lieferte plötzlich Energie. Schloss leitet daraus sein handfestes wirtschaftliches Credo ab.
Okay, und das lautet?
Echte, nachhaltige Innovation und Krisenfestigkeit, die entstehen durch Zusammenhalt, nicht durch das Prinzip The Winner Takes It All.
Und das bringt uns eigentlich direkt zum entscheidenden 5. Akt dieses Manifests. Theorie ist das eine, aber wie übersetzt er das konkret in die Praxis? Wie baut man ein Unternehmen, das diese Endosymbiose lebt und sich gegen das dicke Geld von Private Equity wehren kann? Gerade wenn man bedenkt, dass in der Finanzmaklerbranche in den nächsten Jahren tausende Makler in Rente gehen.
Ja.
Die wollen ihre Firmen verkaufen. Wie löst Schloss das, wenn nicht mit dem großen geliehenen Geld dieser LBO-Investoren?
Das ist die absolute Gretchenfrage. Schloss präsentiert seine eigene Firma, die Apella AG, als das gelebte Gegenmodell. Er nennt es den sicheren Hafen. Um diese Überalterung der Branche zu lösen, ohne an Private Equity verkaufen zu müssen, etabliert er zwei ganz konkrete Mechanismen. Der erste ist die sogenannte Bestandsbörse.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Verkürzen wir es mal auf den Kern. Ältere Makler, die aufhören wollen, werden vom Verbund gezielt mit jüngeren Maklern aus demselben Ökosystem zusammengebracht. Apella stellt dann die rechtliche und finanzielle Infrastruktur für die Übergabe. Das Kapital und vor allem die Kundenbestände bleiben innerhalb der Gemeinschaft und fließen nicht an irgendwelche anonymen Investoren ab.
Okay. Und die zweite Lösung, die er vorschlägt, ist die Ruhestandszusage. Im Text wimmelt es davon Begriffen wie Treuhandklausel und Standardkortagen. Lass uns hier mal kurz stoppen und das für alle Nichtmakler übersetzen. Was genau passiert da?
Also ein Makler hat über Jahrzehnte einen großen Kundenstamm aufgebaut, der regelmäßig Einnahmen, die sogenannten Kortagen, generiert. Findet dieser Makler jetzt keinen direkten Nachfolger, kann er auf die Treuhandklausel verzichten.
Und das bedeutet?
Das bedeutet, er verkauft seinen Bestand nicht an den Meistbietenden auf dem freien Markt, sondern übergibt die Betreuung seiner Kunden zurück an den Verbund, also an Apella. Im Gegenzug garantiert ihm der Verbund lebenslang 90% der laufenden Einnahmen aus diesem Bestand, quasi als eine Art Rente. Sogar mit einer hinterbliebenen Versorgung für 5 Jahre.
Lass uns hier mal den Cashflow vergleichen, weil das ist der absolute Aha-Moment für mich. Beim LBO-Modell, das wir am Anfang hatten, muss das gekaufte Unternehmen Schulden bei einer Bank abbezahlen, weil der Kaufpreis ja sofort bar auf den Tisch gelegt wurde. Das Geld fließt also aus dem System ab.
Richtig.
Beim Apella-Modell wird gar kein externer Kredit aufgenommen. Der Kaufpreis wird einfach aus den laufenden tatsächlichen Einnahmen gestottert. Es lastet überhaupt kein künstlicher Schuldendruck auf der Firma.
Das ist der fundamentale Unterschied. Es ist ein nachhaltiges Umsatzbeteiligungsmodell statt einer toxischen Schuldenlast. Und das allerwichtigste Element, um dieses System langfristig zu stabilisieren, und hier schließt sich der Kreis zu dieser Gewaltenteilung von 1776, ist die Mitbestimmung der Basis.
Die Makler können selbst Aktionäre werden, richtig?
Ganz genau. Sie können Anteile an der Apella AG erwerben. Das bedeutet, die Makler an der Basis entscheiden selbst mit, was mit den Unternehmensgewinnen passiert. Es herrscht eine Symmetrie des Vertrauens. Die Aktionäre haben ja gar kein Interesse daran, sich selbst kurzfristig auszunehmen. Sie stimmen vielmehr dafür, Gewinne in bessere Software und besseren Service zu reinvestieren, anstatt sie als Sonderdividenden an einen Fonds auf den Cayman Islands zu überweisen.
Wow, wir haben heute wirklich einen tiefen Blick in den Maschinenraum der modernen Wirtschaft geworfen. Wir haben gesehen, wie Private Equity über Leveraged Buyouts und Asset Stripping massiv Kapital extrahiert. Wir haben die teils echt dramatischen Folgen beleuchtet, vom insolventen Bäcker um die Ecke bis in den Operationssaal. Und wir haben uns das Manifest von Guntram Schloss angesehen, das auf biologischer Kooperation und finanzieller Eigenverantwortung ein echt greifbares Gegenmodell entwirft.
Es ist eine hochkomplexe Materie, aber der Autor schafft es hier wirklich, die abstrakten Zahlenspiele der Wall Street an die Realität der Main Street zurückzubinden.
Bevor wir für heute schließen, möchte ich dir, der uns da draußen gerade zuhört, noch einen völlig neuen Gedanken mit auf den Weg geben. Der Autor nennt das System von Private Equity ja Karawanenkapitalismus.
Mhm.
Eine Karawane zieht bekanntlich von Oase zu Oase, trinkt das Wasser und zieht dann weiter. Wenn das PE-Modell also darauf angewiesen ist, unterbewertete, organisch gewachsene, gesunde Traditionsunternehmen aufzukaufen, sie mit Schulden vollzupacken, auszuschlachten und nach ein paar Jahren weiterzuverkaufen,
dann ist die Oase trocken.
Genau. Was passiert eigentlich an dem Tag, an dem dieser Karawane die Oasen einfach ausgehen? Was passiert, wenn es da draußen schlichtweg keine gesunden, schuldenfreien Unternehmen mehr gibt, die man übernehmen und aussaugen kann? Wird sich dieses Wirtschaftsmodell am Ende selbst kannibalisieren? Wie ein Parasit, der einfach keinen Wirt mehr findet?
Eine sehr, sehr berechtigte ökonomische Frage. Da gibt's keine einfache Antwort drauf.
Das ist auf jeden Fall etwas, worüber du nachdenken kannst, wenn du das nächste Mal durch deine Stadt gehst oder vielleicht in deinem eigenen beruflichen Umfeld plötzliche, unerklärliche Umstrukturierungen bemerkst. Schau dann mal genau hin, wer am Ende eigentlich im Grundbuch steht. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdenken und bis zur nächsten Analyse.